SWR 2 Zeitgenossen.
Mein Gast heute, Harald Alexander Korb, er ist Religionswissenschaftler, Philosoph, Achtsamkeitstrainer und Sterbebegleiter, zertifizierter Humorcoach und Lach-Yoga-Trainer. Herr Korb, das klingt nach einem spannenden und abwechslungsreichen Leben. Sie werden uns von all dem erzählen. Herzlich willkommen bei den Zeitgenossen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Wir sitzen hier im Studio in Berlin. Nicht weit von der Hauptstadt sind Sie auch zu Hause in Zossen.
Genau.
Wo liegt das genau?
In Zossen, wo es sehr schöne Badeseen gibt.
Das liegt ungefähr eine halbe Autostunde südlich von Berlin, schon im Brandenburger Land?
Ja, eine gute Autostunde, ja, genau, südlich von Berlin.
Und man hört schon so ein bisschen, Sie Berlinern, eifrig sind aber gar kein Berliner. Sie kommen gebürtig aus Stuttgart.
Also ich bin Schwabe, Stuttgart geboren und in Warmbronn aufgewachsen, ein kleines Dorf in der Nähe von Stuttgart.
Wie hat Sie es nach Berlin verschlagen?
Ja, also ich habe nach dem Abi in Tübingen zunächst studiert und von Tübingen nach Hamburg und von Hamburg nach Berlin. Berlin hat mich immer fasziniert und hatte hier auch dann einen Studienplatz bekommen und dann hat sich das gut gefügt und das ist schon ewig her, 1984 bin ich nach Berlin gekommen.
Ich habe schon gesagt, wie und wo Sie überall engagiert sind. Wir werden gleich im Detail drüber reden und da gibt es wirklich jede Menge zu besprechen. Ob jetzt als Trainer in Seminaren oder als Sterbebegleiter im Hospiz. Sie sind ein Mensch, der auf die Menschen zugeht. Niemand für den Elfenbeinturm.
Ja, ich denke, das ist ein Miteinander. Also ich gehe gerne auf Menschen zu und ich freue mich auch, wenn Menschen auf mich zukommen. Also ich denke, das ist beides. Man trifft sich vielleicht in der Mitte, was ja auch was sehr Symbolisches hat. Nach der Mitte zu suchen in uns, finde ich eine sehr schöne Herausforderung, dass wir Amplituden in alle Richtungen haben, das Lebendige in das Schweigsame und doch immer wieder nach unserer Mitte suchen und in unserer Mitte uns gemeinsam zusammenfinden können.
Die Frage, die natürlich dahinter steht, ist, was treibt Sie da letztlich an? Immer wieder mit verschiedenen Menschen in Berührung zu kommen?
Zunächst denke ich, was uns alle antreibt, nach einem gewissen Glück zu suchen. Und oft kann man das ja auch psychodynamisch so ein bisschen versuchen herzuleiten. Ich denke, es hat was damit zu tun, gesehen zu werden und zu sehen. Also das heißt, die Fähigkeit und die Freude daran zu haben, andere Menschen wahrzunehmen, aber eben auch selbst wahrgenommen zu werden. Was für mich was ganz Tiefes ist, wir sind ja als Wesen in diese Welt geworfen und sind vollkommen abhängig. Wir kommen als wirklich bedürftige Wesen auf die Welt. Wir würden sofort sterben, wenn sich nicht jemand um uns kümmern würde. Und ich glaube, das ist so ein Grundgefühl, was Menschen haben und auch bei uns bleibt. Und das bedeutet, wenn wir nicht gesehen werden, ist das wie sterben. Und deshalb ist auch so die Hospizarbeit so wichtig, dass man versucht, Menschen in ihrer Gesamtheit zu sehen und auch dadurch gesehen zu werden. Mhm. Und das führt beim Menschen zu einer, ja, zu einem Glücksgefühl und auch zu einer gewissen Mitte, zu einem Trost.
Sie haben eben davon gesprochen, dass Menschen zu Ihnen kommen, die das Glück suchen, oder wir alle suchen natürlich das Glück. Sie wollen das Glück nicht nur suchen, sondern vermitteln. Wie lautet denn die Zauberformel?
Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich kenne keine Zauberformel. Es gibt vielleicht so einen Zaubertrank, wo viele Gewürze drin sind und den mischt sich letztlich jeder selber. Aber zu diesem Zaubertrank gehört für mich eben dieses Wahrnehmen, dieses bewusste Wahrnehmen, was gerade geschieht. Also im Grunde ganz, ganz simpel eigentlich, aber eine Lebensaufgabe, also etwas, was das ganze Leben zu üben ist und mal klappt es besser, mal weniger gut. Aber darin steckt für mich eine große Herausforderung und ein großer Trost und auch eine große Freude aus eigener Erfahrung.
Mhm. Womit fangen wir an? Ich dachte vielleicht mit dem, was Ihre ganze Tätigkeit so wie eine Art roter Faden durchzieht, mit dem Lachen. Lachen Sie gern?
Man hört's. Ich lache gerne, aber jetzt ich lache nicht, weil ich gern lache, sondern vielleicht ist das so ganz automatisch einfach etwas, was den Körper entspannt. Und Lachen sorgt eben dafür, dass Spannungen abgebaut werden können. Und es gibt ja schöne Untersuchungen. Ich meine, ich will jetzt gar nicht so wissenschaftlich gleich kommen, sondern erstmal so, es ist einfach ein angenehmes Gefühl, vor allem, wenn es gemeinsam geschieht. Und da komme ich nochmal darauf zurück, weil mich das schon sehr interessiert, auf das Kind oder das Baby, was in die Welt geworfen wird. Und die erste Kommunikation des Kleinkindes ist Unter anderem, also es ist natürlich zum einen das Schreien, aber es ist eben auch das Lächeln, dieses Engelslächeln. Wenn ein Kind lächelt, was automatisch geschieht, werden Eltern in den allermeisten Fällen zurücklächeln. Und weil die Eltern lächeln oder die Bezugsperson lächelt, wieder das Kind, und daraus entsteht ein Kreis, der sich selbst verstärkt. Und das ist so eine grundlegende Ressource des menschlichen Seins. Ja. Und ich glaube, deshalb sind Lächeln und Lachen so tief in uns verankert und können so tröstend sein, können natürlich auch sehr trennend sein und sehr verletzend, gar keine Frage. Es hat sehr viele Aspekte. Aber ein Aspekt ist auf jeden Fall dieses ganz tiefe getröstet werden und dieses Miteinander. Man kann, wenn man gemeinsam lacht, sehr schnell auf einer sehr tiefen Ebene miteinander in Kontakt treten.
Und was hat irgendwann bei Ihnen den Ausschlag gegeben, das Lachen auch zum Thema zu machen von Seminaren, von Vorträgen, von Büchern, die Sie über das Thema geschrieben haben?
Ja, also ein roter Faden meines Lebens ist wahrscheinlich die Beschäftigung mit Themen aus Religion und Philosophie. Und irgendwann stieß ich mal darauf, dass auch in den Religionen Lachen eigentlich eine Rolle spielt, aber sehr wenig beleuchtet, sehr wenig untersucht wird. Und ich stieß auf großartige Werke. Also zunächst natürlich auf Sigmund Freud, hat ja zunächst mit Religion nichts zu tun, aber er kommt ja aus der jüdischen Tradition, hat sich ja eigentlich als jemand bezeichnet, der mit Religion nichts am Hut hat, aber hat eben den Witz und das Unbewusste, den Traum ganz großartig untersucht. Dann Henri Bergson, ein französischer Philosoph. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo das Lachen, der Humor, die Freude wissenschaftlich und geisteswissenschaftlich sehr ernst genommen werden und untersucht werden, inwieweit es für den Menschen zu Glück führt oder vielleicht auch zu Unglück, auf jeden Fall etwas mit dem Menschen macht und zum Menschen gehört. Und das fand ich ungeheuer spannend. Und dann natürlich auch die Frage, wie es Lachen, Humor in den Religionen gehandhabt, reguliert, erlaubt wird.
Sie sind Humorcoach.
Ja.
Was macht ein Humorcoach? Ist das ein Beruf?
Naja, man kann diese Ausbildung machen.
Oder mehr eine Berufung?
Hoffentlich auch.
Und man wird aber ausgebildet,
ja,
richtig? Ja, wie lange?
In verschiedenen Modulen. Das kommt darauf an, wie viele Module man absolviert. Aber es gibt da verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel der Verein Humor Care, dem ich irgendwann beigetreten bin und bei dem ich dann Seminare gemacht habe und jetzt auch Seminare anbiete. Und da kann man diese zertifizierte Fortbildung machen. Und das Lachen wird eben dann in verschiedensten Aspekten gelehrt oder näher gebracht. Eben zum Beispiel das Lach-Yoga oder überhaupt die vielen Facetten, auch des Auslachens. Es ist so ein riesiges, schönes Thema, dass man Jahre damit verbringen kann und sehr viel gute Unterhaltung dabei hat und sehr viel über das Leben, über sich und andere Menschen lernen kann.
Das heißt, Sie bringen Menschen professionell zum Lachen.
Da würde ich ja eher die Comedians oder andere Menschen nennen wollen. Nein, ich glaube nicht, dass ich die Menschen zum Lachen bringe. Ich bin auch kein guter Entertainer. Ich würde eher sagen, mir macht es Freude, darzulegen, was Lachen für ein Phänomen ist und warum es hilfreich sein kann. Und natürlich gibt es Lachübungen, auch das von wissenschaftlich untersucht, Lachübungen, Lachseminare, und versuche das den Menschen zu zeigen. Aber zum Lachen zu bringen eigentlich nicht unbedingt. Das muss dann jeder schon selbst irgendwie gerne wollen und schaffen.
Jetzt muss ich doch noch mal fragen, wenn Sie als Humorcoach arbeiten, können Sie mal ganz kurz sagen, was da so passiert? In einem Seminar zum Beispiel?
Wie gesagt, hängt es davon ab, welches Thema man speziell macht. Aber jetzt in meinem Thema, was ich unterrichte, Humor in der Sterbebegleitung, geht es zunächst einmal darum zu verstehen, was ist Lachen, was macht das mit dem Körper? Und was ist Humor? Und man kann unterscheiden, Lachen ist eine körperliche Reaktion. Ich hatte schon angedeutet, es entspannt. Kommt mehr Sauerstoff ins Blut. Es werden verschiedene Hormone ausgeschüttet. Der Humor ist eine geistige Fähigkeit. Also die Fähigkeit, etwas umzudeuten, etwas, einen Widerspruch ausfindig zu machen und den als lustig zu erkennen. Und das muss man erstmal begreifen und verstehen. Also es ist auch etwas Theorie. Und dann, was kann ich praktisch tun? Und da kann man zum Beispiel lernen, dass man an einer inneren Haltung, daran liegt mir eben viel, über eine achtsame Haltung in einen Humor kommt. Weil man sich, wenn man mit sich selbst wahrnimmt, einen Raum schafft, aus dem heraus ich die Dinge mit einer gewissen Distanz und auch mit einer gewissen Freude und Leichtigkeit betrachten kann. Also da gibt es dann auch praktische Übungen. Sie haben viel mit Bewegung zu tun, zum Beispiel Clownsübungen. Man setzt sich eine rote Nase auf und versucht mal wahrzunehmen, was macht das mit mir? Also es geht nicht darum, lustig zu sein. Also eigentlich hat es damit gar nichts zu tun. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, ich bin ein besonders lustiger Mensch, sondern es ist eher ein Lachen, was entsteht aus einer Tiefe heraus, aus einer Berührung heraus, auch aus dem Bedürfnis loszulassen. Und eine Clownsnase ist was sehr Schönes. Das ist wie ein kleines Signal. Das kann man schon am Körper sehen, dass sich die Körperhaltung verändert, die Wahrnehmung verändert sich. Es hat dann weniger mit dem Clown im Zirkus zu tun, sondern es ist eher der Schalk im Nacken und die Leichtigkeit, und die man dann pflegt und kultiviert. Mhm. Das, denke ich, kann man dann üben.
Man braucht nur eine rote Clownsnase und man schlüpft damit ja gewissermaßen auch in eine Rolle hinein, ne?
Genau,
in der man sich dann erleben kann.
Die Clownsnase ist wie so eine Verkleidung und sie erlaubt Dinge, nämlich auch gewisse Grenzüberschreitung. Und es ist auch eine Art Maske, in der ich mich natürlich verstecken kann, aber gleichzeitig auch eine Befreiung. Jede Maske ist eine Tarnung und auch eine Befreiung. Und wenn ich die Maske wieder abnehme, dann bin ich wieder in einem anderen Modus, auch ein anderer Bewusstseinsmodus. Und Clown ist eine sehr komplexe Figur. Es gibt ja auch den Killer-Clown mittlerweile in Kinofilmen. Und es gibt den Zirkus-Clown, es gibt den Krankenhaus-Clown. Das sind alles verschiedene Formen des Clowns. Darf man nicht jetzt so verwechseln, einen Topf
werfen. Der Horror-Clown.
Ja, natürlich.
Der Joker.
Ganz genau. Der macht Angst. Mhm. Und vor allem Kinder, weil er sehr stark geschminkt ist, weil er die Fratze hat. Und den Clown, mit dem wir so in der Humorausbildung meinen, ist eigentlich im Allgemeinen gar nicht geschminkt. Im Grunde braucht es auch gar keine rote Nase. Das ist nur so ein kleines Symbol. Mhm. Und die menschliche Mimik ist ganz, ganz wichtig. Wenn die geschminkt ist, überschminkt ist, entsteht eine Künstlichkeit, die dann eher Angst machen kann.
Sie hatten es eben schon erwähnt, nicht? Sie sind nicht nur Humorcoach, sondern auch zertifizierter Lach-Yoga-Trainer. Als ich das meiner Tochter erzählt habe, war die Reaktion, ja, ist cool. mir war das neu, dass es Lach-Yoga gibt. Wie geht Lach-Yoga?
Na, zunächst einmal, woher kommt es überhaupt? Es gibt einen indischen Arzt, Dr. Madan Kataria, der eben aus der indischen Kultur kommt, und der stellte irgendwann mal fest, naja, man kann einfach so lachen. Wobei er ist nicht der Erste. Also Bhagwan, wenn das vielleicht nur manchen etwas sagt, der hatte schon eine Lachmeditation eingeführt, schon in den 60ern. Und Madan Kataria hat das vielleicht auch übernommen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist daraus eine Lachmeditation entstanden. Er stellte irgendwann fest, naja, Witze bringen uns vielleicht gar nicht unbedingt mehr zum Lachen. Wir können doch einfach mal lachen, einfach als Übung. Und deshalb Lach-Yoga, weil es mit Atmen zu tun hat. Das ist der zweite ganz wichtige Punkt, der Lachen und Achtsamkeit verbindet, das Atmen. Atmen ist Leben, und beim Lachen atme ich. Das Tolle ist, unser Zwerchfell wird beim Lachen, wenn wir im Stehen lachen, bis zu 10, 12 Zentimeter je nach Körpergröße nach oben und unten schwingen, also 2x6 Zentimeter ungefähr, während so wie wir hier sitzen, sind es vielleicht 2 Zentimeter. Das heißt, das Lachen massiert uns. Es ist eine innere Massage. Und deshalb hat es viel mit Yoga zu tun, mit Körper, mit Energien, die zum Fließen bringen. Und da gibt es Übungen, die auch etwas Albernes haben, denn auch das innere Kind, auch die Scham, Angst, ausgelacht zu werden, die bei manchen Menschen sehr tief steckt, auch bei mir. Wenn ich vor einer Gruppe stehe und ich werde lächerlich gemacht und andere lachen über mich, das ist ein ganz furchtbares Gefühl, weil man es sich als Außenseiter fühlt. Wenn man aber gemeinsam lacht und auch weiß, man kommt sich albern vor, dann verbindet das auch wieder.
Sie haben ein Buch geschrieben, viele Bücher geschrieben, aber eins will ich gerade schon mal erwähnen, Macht Lachen schön. Ihre Antwort kann ich mir vorstellen, aber ich frage natürlich deswegen, weil auf Ihrer Homepage steht, bei Ihren Seminaren und Training geht es immer auch um das Thema Gesundheit. Lachen hat viel mit Gesundheit zu tun.
Ja, also zunächst macht Lachen schön in der Wahrnehmung. Also es ist wiederum wissenschaftlich untersucht, dass wenn wir lachen, dass wir einige Jahre jünger geschätzt werden.
Also wenn wir lachen.
Ja, und zwar durch die Lachfalten, interessanterweise. Also Lachen scheint etwas mit Vitalität zu tun zu haben in unserer Ausstrahlung, mit Energie, mit Präsenz. Und Lachen macht in dem Sinne schön und es macht auch gesund. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass es mit unserem Körper rein physiologisch auf der Ebene viel machen kann. Psychologisch, dass es Spannungen abbaut, dass ich überrascht werde und aus meinen Alltagsgrübeleien ausbrechen kann. Ich kann in den Moment zurückkommen. Also sind viele Faktoren, die sehr positiv sein können. Und man kann aber auch sagen, das Umgekehrte. Lachen kann hässlich machen und kann krank machen. Das gilt genauso. Denn wir können auch Menschen verlachen, wir können Menschen auslachen. Und das ist ja gar nicht so selten über Mobbing, über Menschen erniedrigen. Das ist auch wieder faszinierend, dass Lachen uns sehr beschämen kann, sogar oft mehr als körperliche Gewalt.
Jetzt hat der Lach-Yoga-Trainer und Humorcoach nicht etwa Medizin studiert, wie man jetzt vielleicht meinen könnte, weil wir uns zum Thema Gesundheit unterhalten haben, sondern er ist Religionswissenschaftler und als solcher haben Sie die Weltreligionen auf ihren Humor überprüft. Ganz kurz, welche Religion lacht denn am meisten?
Ja, habe ich schon erwartet. Ich muss leider auch wieder hier eine enttäuschende Antwort geben. Kann man so nicht sagen, weil die Religion gibt es nun mal leider nicht. Es gibt nicht den Buddhismus und nicht das Christentum und nicht den Islam, sondern es gibt in jeder Religion zahlreiche Strömungen. Also insbesondere die mystische Strömung oder die orthodoxe Strömung. Und da werden Lachen und Humor sehr unterschiedlich gehandhabt.
Naja, aber ich habe so das Bild vom Dalai Lama vor Augen. Wenn man den so lachen sieht, denkt man, hoppla, was für eine lustige Religion. Andererseits könnte man meinen, Christen haben vielleicht weniger zu lachen, weil Christentum auf seinen Kern reduziert ist. Leiden ist das Kreuz und im besten Fall die Überwindung des Kreuzes natürlich, die große Sehnsucht, die dahinter steht.
Bleiben wir mal kurz beim Dalai Lama, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil er schmeißt sich wirklich weg vor Lachen, ne? Und er sagt auch, was ist mein Hobby, Lachen, kommt aus der tibetisch-buddhistischen Tradition. Während die andere Tradition, die Theravada, man kann sagen, so vielleicht eher so die ältere Tradition, da ist Lachen anders, wird anders bewertet. Von Buddha gibt es das Zitat, dass die Mönche nicht übermäßig lachen sollen. Lächeln, ja, Buddha soll ja auch mit einem Lächeln auf den Lippen gestorben sein, aber das übermäßige, lustvolle, lauthalse Lachen, das man bei einem Dalai Lama und bei vielen tibetischen Nonnen und Mönchen beobachten kann, ist etwas anderes. Und da sieht man wieder sehr schön, wie innerhalb einer Religion verschiedene Strömungen existieren. Warum ist es im tibetischen Buddhismus eher gefragt? Weil der Körper dort eine große Rolle spielt. Das heißt, es geht nicht nur darum, seine Energien, auch die sexuellen Energien zu zügeln, sondern sie zu lenken und trotzdem das Lustvolle zu erleben. Und eine ähnliche Spaltung finden wir auch im Christentum. Natürlich angesichts des Leides von Christus, dem Gekreuzigten, ist verständlich, dass das Lachen als etwas bewertet wird, was dieses Leiden nicht ernst nimmt. Und in der Bibel wird ja auch von einem, also im Neuen Testament wird auch von einem Lachen geschrieben, aber es ist das Lachen der Soldaten, wenn sie Jesus verspotten. Und das ist sehr interessant. Deshalb hat dieses Lachen auch erstmal eine eher schlechte Bewertung, weil es mit einem Auslachen zu tun hat. Aber es gibt andere Schriften, also jedenfalls im Neuen Testament ist kein Text überliefert, in dem gesagt oder geschrieben wird, dass Jesus gelacht hat. Es gibt aber apokryphe Schriften, außerchristliche, die genauso in den Kanon der Bibel hätten kommen können, wenn es andere Redakteure gegeben hätte. Da wird sehr wohl von einem Lachen Jesu gesprochen.
Hat Jesus gelacht? Da fällt mir ein Apropos. Vor 40 Jahren ist ein ganz bekanntes Buch erschienen, Umberto Ecos Bestseller Der Name der Rose. Und da geht es unter anderem genau um diese Frage, hat Jesus gelacht?
Genau.
Hat er?
Naja, er wird schon. Er war schließlich ein jüdischer Rabbi. Ich meine, er hat getrunken, er hat Hochzeiten gefeiert, er hat gegessen. Er war wohl ein lustvoller Mensch, also wird er sicher gelacht haben. Aber es ist nichts davon im Neuen Testament zu finden, was, wie gesagt, ganz klar in der Redaktion liegt.
Lachen mit Buddha, Anleitung für mehr Humor und Lebensfreude. Lachende Propheten, Witz und Humor in den Weltreligionen, sind zwei Ihrer Bücher. Ihr Lieblingswitz der Weltreligion, den müssen Sie kurz erzählen.
Also einen Lieblingswitz habe ich nicht, aber natürlich habe ich Witze, die ich gerne mag. Also zum Beispiel aus der buddhistischen Tradition, jemand sagt, mein Meister hat zu uns gesagt, wir sollen keinesfalls in eine Bar gehen, denn da sehen wir Dinge, die wir überhaupt nicht sehen dürfen. Fragt der andere, ja und, was hast du gemacht? Na, ich bin natürlich trotzdem in eine Bar gegangen. Und was hast du da gesehen? Naja, meinen Meister. Den fand ich immer sehr schön, weil es auch sehr gut ausdrückt, so eine Doppelmoral. Und einen sehr schönen, eher aus der christlichen Tradition, jedenfalls nach meiner Meinung, ein Pfarrer und ein Busfahrer stehen vor der Himmelspforte und da steht also Petrus und beide wollen gerne in den Himmel und Petrus sagt, ja, Busfahrer, du rein, Pfarrer, du bleibst draußen. Dann fragt der Pfarrer, meine Güte, wie kann das denn sein? Ich habe gepredigt, ich habe gebetet, ich habe den Menschen geholfen, wieso darf ich nicht den Himmel, wer, und der Busfahrer darf in den Himmel, was soll das denn? Und Petrus guckt ihn an und sagt, naja, also weißt du, wenn du gepredigt und gebetet hast, dann hat die Gemeinde geschlafen. Aber wenn der Busfahrer geschlafen hat, haben die Mitfahrer, die haben gebetet.
Sie hören die SWR 2 Zeitgenossen mit Gregor Papscher Mikrofon. Mein Gast, Harald Alexander Korb, Humorcoach, Achtsamkeitstrainer und Sterbebegleiter. Wie passt der Humorexperte zur Arbeit im Hospiz als Sterbebegleiter? Sie gehen ja quasi lachend dorthin, wo es für viele nichts zu lachen gibt, dorthin, wo das Leben endet und es ans Sterben geht. Wie und in welchem Rahmen machen Sie das?
Also zunächst gehe ich nicht lachend in ein Hospiz.
Im übertragenen Sinne meinte ich es natürlich.
Verstehe ich, natürlich. Also wenn ich ins Hospiz gehe, ich mache das ja seit jetzt 12, 13 Jahren, bin ich ganz unterschiedlicher Art und Weise dort. Also das heißt, ich kann genauso traurig, genauso wütend, genauso entspannt sein. Da sind ja alle Emotionen möglich. Also da möchte ich mich eigentlich jetzt nicht unterscheiden von anderen Menschen, die dort arbeiten. Es ist nur so, dass ich auf einem inneren Schirm habe, dass die Energie des Humors und der Achtsamkeit etwas sind, die uns immer zur Verfügung stehen und die ich versuche, bei mir zu finden und anzubieten. Das ist aber sehr oft so, dass das von den Menschen kommt, die dort leben. Das sage ich ganz bewusst, denn die Menschen, also zunächst natürlich das Pflegepersonal, die Angehörigen und dann die Bewohner und Bewohnerinnen oder Gäste, dort wird ja nicht Patient oder Patientin gesagt, dass dort sehr oft und sehr viel das Lachen und der Humor gepflegt werden. Also es ist nicht so, dass man dort etwas schaffen muss, was nicht da ist. Nein, überhaupt nicht. Ein Hospiz unterscheidet sich ja von einer Palliativstation im Krankenhaus, dass in einem Hospiz die Menschen dort sterben und dass man einen eigentlich sehr günstigen Personalschlüssel hat. Also das heißt, es ist eine sehr gute Begleitung. Mhm. Und das heißt, dadurch entsteht Zeit. Und Zeit ist eine ganz wichtige Ressource, um Humor zu pflegen und auch das achtsame Miteinander. Und das sind oft die Kleinigkeiten. Also ich habe dort jetzt seit vielen Wochen den Kontakt zu einer Bewohnerin, die zum Beispiel immer so viel Schlagsahne auf ihren Kuchen haben möchte, dass sie selber immer sehr darüber lacht. Und es kann ja nicht genug Schlagsahne sein. Und ich frage immer, wird Ihnen nicht schlecht davon? Und sie sagt, nein, ich will noch mehr Schlagsahne. Und da leuchten ihre Augen und dann lacht sie. Und das ist ein Teil des Lebens. Es ist Genuss. Und es hat jetzt mit Humor, ja, vielleicht natürlich schon auch ein bisschen was zu tun, weil es ein bisschen anachronistisch ist, dass man jetzt diesen Genuss und die Sahne haben möchte. Aber es hat erstmal was mit einer punktuellen Lebensfreude zu tun. Mhm. Und die zu pflegen, das würde ich als eine gewisse Aufgabe sehen. Ja.
Dazu gehört natürlich ganz wesentlich, dass Sie den Tod nicht tabuisieren. Das ist ja noch gar nicht so alt, dass wir das tun, nicht wahr? Jahrhundertelang hat man den Tod eher begrüßt, freudig begrüßt. Wenn ich an die ganze Barockliteratur denke, beispielsweise an Buxtehude-Kantaten, ei, wie wohl ist mir in meinem Sterbekasten oder wie die Kantaten alle heißen. Also das ersehnte Ende irdischen Leidens als Einstieg ins glückliche Leben nach dem Tod. Wollen Sie da auch ein Stück weit anknüpfen, im Grunde genommen?
Also zunächst einmal noch zum Hospiz möchte ich sagen, ja. Die Menschen sind dort genauso unterschiedlich wie überall. Das heißt, man kann eigentlich keine Aussagen machen, ob die Bewohner dort sich mit dem Tod auseinandersetzen oder nicht, ob sie sich dem bewusst sind oder nicht. Da ist jeder Mensch ganz individuell. Und viele möchten einfach darüber nicht reden und möchten es, man würde von außen dann vielleicht akademisch sagen, er verdrängt oder sie verdrängt es. Aber das ist einfach anmaßend, weil jeder Mensch seinen eigenen Weg findet. Und vielleicht ist es wunderbar, im Hospiz überhaupt nicht dran zu denken, dass man dort stirbt. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Und bei anderen ist es eben anders. Die sehen natürlich, mein Nachbar stirbt und Zimmer 13 stirbt auch und sind ganz anders berührt. Geht jeder und jede seinen eigenen Weg, das finde ich ganz wichtig. Und auch Tabu. Also ich finde, im Hospiz ist der Tod genauso ein Tabu oder kein Tabu wie überall. Natürlich ist er präsenter, aber da müsste man auch mal fragen, was ist der Tod und was ist das Sterben? Auch das ist sehr individuell. Aber nochmal auf Ihre Frage.
Aber das ist ganz wichtig, das, was Sie gerade angesprochen haben. Muss man denn ein gläubiger Mensch sein, um dem Tod etwas Gutes abgewinnen zu können? Also so ein Satz, den Sie in Ihrem Buchtitel formulieren, am Ende ist nicht Schluss mit lustig, also den zu formulieren. Muss man dazu ein gläubiger Mensch sein? Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Oh, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also zunächst einmal. Also Ihre Frage jetzt, ob man da ein gläubiger Mensch sein muss, ja. Da müsste man dann erstmal fragen, was heißt gläubig? Ich versuche es zu interpretieren.
Na, beziehen Sie es ruhig direkt auf sich.
Also ich würde es erstmal allgemein formulieren. Mhm. Nach meiner Auffassung nein. Also die Frage ist, was ist Glaube? Aber wenn man jetzt von einem transzendentalen Inhalt spricht, an den man glaubt, keinesfalls. Ich meine, man kann rein mit der Wissenschaft sehen, dass das Sterben eine Form des Wandels ist. Und wenn wir unseren menschlichen Körper angucken, in jeder Sekunde sterben sterben, Millionen von Zellen werden neue geboren. Also wenn wir dieses Studio verlassen, sind wir rein körperlich andere Menschen, als wir hier reingekommen sind. Also das ist ja rein physiologisch wahrnehmbar, dass der Wandel, das Sterben zum Dasein dazugehört und dass es evolutionär offenbar einen Sinn macht, dass etwas Neues nur deshalb entstehen kann, weil etwas anderes vergeht. Da muss man an nichts glauben. Das kann man erstmal wissenschaftlich sehen. Also kann man sagen, der Tod hat absolut Sinn in unserer Evolution. Wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es keine Weiterentwicklung. Ob die Weiterentwicklung dann gut ist, darüber kann man natürlich spekulieren. Aber wenn man sich vorstellen würde, alle Wesen würden ewig leben, würde sich logischerweise nichts Neues entwickeln. Und der ganze Kosmos ist ein geboren werden und ein Sterben. Das heißt, in dem Sinne kann man das als etwas sehr Positives sehen, denn man ist Teil der Evolution und es gehört einfach zum Spiel dazu. Da muss ich an nichts glauben.
Ich frage mal anders, in welcher Religion fühlen Sie sich denn am ehesten, am besten aufgehoben?
Also eine Religion ist für mich ein, ja, auch ein System, was in einem steten Wandel sich befindet. Und innerhalb jeder Religion gibt es so viele Strömungen. Aber ich finde im Buddhismus, wobei den Buddhismus gibt es ja eigentlich auch nicht, sondern verschiedene Richtungen, um es kompliziert zu machen. Aber ich denke, es ist halt ein bisschen komplizierter. Fühle ich mich in dem Sinne schon zu Hause, weil den Teil, der mich darin interessiert, sehr mit der menschlichen Existenz zu tun hat. Man kann sagen, mit der Psyche, der menschlichen Psyche. Psyche ist ja eigentlich die Seele und den Begriff Seele gibt es im Buddhismus in dem Sinne nicht, jedenfalls nicht im christlichen Sinne. Also das heißt mit der Person, mit der Persona und das ist ja auch schon wieder eine Maske, also diesem ganzen Komplex des Seins, des Ichs und alles drumherum, damit beschäftigt sich der Buddhismus und hat sich Buddha sehr intensiv beschäftigt. Und insbesondere der Zusammenhang zwischen Denken und Fühlen. Das hat mich immer sehr fasziniert, denn es ist immer wieder erstaunlich, wie gewisse Gedanken, gewisse Geistesinhalte immense Gefühle hervorrufen können. Und wenn man sich dann fragt, was wäre ich denn ohne diesen einen Gedanken, dann sind plötzlich ganz andere Gefühle da. Ne? Also das merkt man ja beim, ich bin jetzt mit dem Auto gekommen, wenn ich denke, ich muss total pünktlich sein, fahre ich garantiert anders Auto, als wenn ich sage, naja, was wäre ich ohne den Gedanken, pünktlich zu sein? Na, dann gucke ich doch mal links und rechts und was sehe ich da plötzlich alles? Das finde ich so faszinierend, dass mich schon immer wieder beschäftigt hat. Und wenn ich darüber rede, merke ich, wie faszinierend, ich wiederhole mich da, wie faszinierend es ist, aber wie uns das auch beschäftigt und vor allem, wie es das Menschsein einnimmt, welche Macht Gedanken über uns haben. Und das hat Buddha, finde ich, glasklar festgestellt und beschrieben. Und das finde ich immer wieder großartig.
Sie haben ein Stichwort vorhin genannt, Seele. Lassen Sie uns über einen Menschen reden, der auch sehr viel über die menschliche Seele nachgedacht hat, ein Mensch des Mittelalters. Wir reden über Meister Eckhart, ein gläubiger Mensch. Er hat sich selber als sehr gläubigen, auch kirchenkonformen Menschen bezeichnet, der aber in seiner Kirche, der christlich-abendländischen Kirche des Mittelalters, als Unruhestifter gesehen wurde. Wir beide, Herr Korb, haben uns hier im SWR2-Programm in der Radiodiskussion Forum kennengelernt. Da ging es um diesen Mystiker des Mittelalters, um den Vater der Gelassenheit. Heute würden wir sagen, den Vater vielleicht der Achtsamkeit. Wie sind Sie auf ihn gestoßen?
Ja, ich glaube, in Religion hat mich auch immer das Rebellentum und der Trost interessiert. Das sind so zwei Dinge. Und bei Eckhart findet man das sehr deutlich. Also erstmal seine Zitate. Er ist ja eine Zitatenkiste für manche Menschen.
Nennen Sie ruhig zwei, drei.
Also zum Beispiel, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn er sagt, wenn wir Gott gut nennen, ist das genauso falsch, als wenn wir das Schwarze weiß nennen. Dieses Zitat, über das bin ich schon mal gleich gestolpert, wieso, Gott ist doch gut. Ich meine, das Gute, was soll denn Gott anders sein? Aha, das ist also falsch. Ich meine, wie kann das ein christlicher Theologe sagen? Oder einen anderen Satz, den ich immer wieder schön finde, darum bitten wir Gott, dass er uns von Gott ledig mache. Also wir bitten Gott, dass er uns von Gott befreit. Ich finde, das sind so, ja, im Buddhismus sagt man so gern Koan, so Rätsel. Und ich finde, die sind sehr bewusstseinserweiternd, weil ich habe jetzt auch keine eindeutige Antwort. Und ich glaube, es gibt auch jetzt nicht die intellektuelle Antwort, kann man versuchen. Aber es hat auch sehr viel mit Intuition und mit Spüren zu tun, weil es etwas Anachronistisches hat. Und das hat was Rebellisches. Ich denke, er hat die Menschen bewusst auch herausgefordert. Und deshalb wurde eigentlich ganz schlüssig dann vom Papst am Ende gesagt, der Eckhart ist also vollkommen untauglich fürs Volk, denn er sagt ja Dinge, die keiner versteht und verwirrt alle. Und das steht ja in der Bulle und so wurden deshalb auch seine Texte verboten. Übrigens bis zum heutigen Tag ist er nicht rehabilitiert worden. Deshalb werden seine Texte trotzdem verwendet, die sind einfach zu gut. Aber er hat die Menschen herausgefordert und fordert auch mich heraus. Und das finde ich schon mal super faszinierend, denn es gibt ja was zu kauen. Eckhart hat sich selber als Vollkornbrot bezeichnet, an dem man kauen kann. Und ich finde das super passend.
1328 gestorben, mutmaßlich, in Avignon, dem damaligen Sitz des Papstes. Da wurde er einbestellt für ein Verfahren. Mhm. Inquisitionsverfahren. Ihr Buch über Meister Eckhart, dem ruhigen Geist ist alles möglich, mit Meister Eckhart lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Das klingt verlockend. Können Sie sagen, was die Lehre Meister Eckharts im Kern ausmacht?
Also zunächst ist Eckhart eine Projektionsfläche, wie jeder und wie jede Lehre. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, was so mein Zugang ist und was mich interessiert. Und ein Zitat fand ich eben meiner Welt entsprechend, meiner Brille, die ich aufhabe. Er sagt, nimm dich selbst wahr und dann lass los von dir. Das ist das Allerbeste. Und da dachte ich, hoppla, das kommt mir ja irgendwie bekannt vor, zu versuchen, mich und die Welt wahrzunehmen und dann aber auch eben diese Wahrnehmung und das, was ich für ein Ich halte. Ich konstruiere ja mein Ich, das ist die Geschichte von dem, was ich erlebt habe. Oder was ich meine, erlebt zu haben, muss man ja genauer sagen, das lasse ich dann wieder los. Und was heißt das Loslassen? Wie geht denn das überhaupt? Wie soll man das machen? Und auf dieser Spur hat mich sein Weg interessiert. Dieser Versuch, etwas zu nehmen und es wieder loszulassen, das ist ja ein Wechselspiel. Wie einatmen und ausatmen. Und dazwischen gibt es Pausen, da gibt es kleine Momente der Wahrnehmung, der Intuition. Das hat mich immer sehr interessiert.
Mhm. Gelassenheit, das ist ein Begriff, der geht, glaube ich, sogar auf Meister Eckhart zurück.
Ja, also
Gelassenheit, glaube ich, heißt es im Mittelhochdeutschen.
Genau, von ihm ist überliefert, dass der beste Weg ist, sich selbst zu lassen. Und daraus entwickelte sich der Begriff Gelassenheit, sich zu lassen, also loslassen, sagen wir heute, sich von sich selbst zu entfernen im positiven Sinne, dass ich mich, ganz banal gesagt, auch nicht so ernst nehme, gleichzeitig aber auch in Kontakt bleibe. Ich finde, es ist eben immer dieses Wechselspiel. Und Eckhart ist kein Philosoph für einfache Wege. Deshalb wurde er auch nie so populär. Er ist einfach viel zu komplex, zu kompliziert und widerspricht sich teilweise auch, oder man meint, dass er sich widerspricht. Und interessant ist mit dieser Projektionsfläche, also im Dritten Reich wurde ja versucht, mit ihm eine neue germanische Religion zu gründen. In den Schulbüchern in den 30er Jahren war Meister Eckhart vertreten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es ist einfach interessant, dass man mit jedem Text im Grunde alles machen kann, wenn man ihn irgendwie nur in einen anderen Kontext stellt. Eckhart ist einfach zu komplex und nicht für einfache Wege zu haben.
Seine Lehre zu komplex, sagen Sie, ist der Buddhismus weniger komplex? Also ich frage das deswegen, weil ich persönlich finde Meister Eckhart deswegen eben so interessant, ne? Weil das Thema Achtsamkeit oft eben mit fernöstlichen Traditionen verbunden wird. Da wird in Yogakursen geohmt, da werden buddhistische Lebensweisheiten ausgetauscht. Dabei könnte man meinen, liegt das Gute doch so nah, nämlich in der abendländisch-christlichen Tradition.
Mhm. Ja.
Warum ist er trotzdem so unbekannt?
Es
ist exotischer, nach Asien gedanklich zu reisen, als hier zu bleiben? Oder was glauben Sie?
Ja, ich denke, da kommen einige Punkte zusammen. Zunächst einmal die mittelalterliche Sprache, die uns vielleicht auch ein bisschen fremd erscheint, selbst die deutschen Übersetzungen. Und den Punkt, den Sie sagen, nach Asien ist ja auch eine vielleicht ein Versuch in eine uns unbekannte, aber heile Welt vielleicht auch ein bisschen einzutauchen. Aber ein anderer Punkt ist sicherlich auch der, dass in der Tradition des Hinduismus oder der Veden und des Buddhismus eben sehr viel konkrete Übungen auch überliefert sind. Und Meister Eckhart hat die Übungen absolviert, die damals eigentlich alle Mönche und Nonnen gemacht haben. Und dazu gehört die Kontemplation, die Meditation. Aber sie sind nicht so explizit formuliert. Also im Buddhismus finden wir eben die Vipassana-Tradition. Also damit ist gemeint die Achtsamkeitstradition, sich selbst wahrzunehmen. Das ist alles sehr konkret formuliert und deshalb auch relativ einfach. Darin steckt auch eine große Gefahr, glaube ich. Deshalb liebe ich Meister Eckhart auch, weil er eben kein Mensch für einfache Antworten ist, sondern immer wieder sagt, wir fangen neu an und versuchen unser Bestes. Und eigentlich ist er auch ganz einfach, kann man auch sagen.
Also von Meister Eckhart sind tatsächlich keine Übungen überliefert, erst recht keine Lösungen. Und das macht ihn wahrscheinlich auch so schwierig.
Also keine Übungen würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so sagen. Also es sind wenige Übungen, wenn kann man sie sich da aus seinen Texten erschließen. Gerade das, sich selbst wahrzunehmen und dann loszulassen. Und die Lösungen, Also ja, er bietet die Lösung an, dass es keine so einfache Lösung gibt, sage ich mal. Und das ist, aber ich finde, darin steckt eben auch sehr viel Wahrheit. Denn zu sagen, mach so, dann wirst du glücklich, haben wir sehr, sehr viel. Aber sind die Menschen dadurch wirklich glücklicher?
Also Lösungen oder zumindest Wege, die dorthin führen könnten, bieten Sie ja an. Sie machen ja auch Meister Eckhart Meditationskurse. Was passiert da in solchen Kursen, Seminaren?
Also wir gehen aus von Dingen, die Meister Eckhart gut findet. Dazu gehört es schlicht und einfach in die Stille zu gehen und sich einen Platz herzurichten, zu gestalten, um darin zu üben. Und dann aber diese Konzentration und Achtsamkeit, die man dort gewinnen und üben kann, in den Alltag zu tragen. Also das heißt, so wie so im Labor zu schauen, wie kann ich gemeinsam mit anderen in die Stille gehen, wie kann ich meinen Atem beobachten, meine Gedanken beobachten. Da gibt es ja eine ganze Palette, auch über gewisse Zitate zu kontemplieren. Und dadurch kann eine innere Ruhe entstehen und die kann ich dann in meinem Alltag, und zwar in jedem Moment des Alltages, so sagt explizit Meister Eckhart. Und deshalb finde ich ihn eben auch wieder sehr modern, weil das ist das Gleiche, was Jon Kabat-Zinn mit seinem Achtsamkeitstraining sagt. Dieses bewusste Wahrnehmen geschieht in jedem Moment des Alltages. Es ist vollkommen egal. Es gibt keinen Moment, wo ich nicht sagen kann, ich könnte hier auch mal üben. Und deshalb höre ich ja oft, ach, ich habe keine Zeit zu meditieren und ich bin Krankenpfleger, Krankenpflegerin, wie soll ich denn meditieren? Ich habe einfach keine Zeit. Ja, verstehe ich völlig, kenne ich. Die Frage ist, wie können wir es trotzdem in den Alltag bringen? Und es gibt unzählige Möglichkeiten, mit kleinen Momenten anzufangen, der Atemzug, bevor ich ein Krankenzimmer betrete, durchzuatmen, wahrzunehmen, wie geht es mir gerade, einen sozusagen Bodyscan, einen schnellen Bodyscan durchzuführen, dauert 10 Sekunden oder eine halbe Minute. Damit ist schon viel gewonnen. Und das so langsam in den Alltag zu infiltrieren, zu etablieren, das, glaube ich, ist der Weg. Das ist aber Long Life Learning.
Also mit und ohne Meister Eckhart Harald Alexander Korb ist Meditations- und Achtsamkeitstrainer, heute zu Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Das Thema Achtsamkeit, Herr Korb, müssen wir doch noch mal etwas gesellschaftlicher versuchen zu fassen, ist schwer angesagt. Ne? Achtsamkeitskurse, Achtsamkeitsliteratur und Podcasts, da geht's ums Essen, ums Spazieren, um achtsamen Sex. Woher kommt der Boom? Wie erklären Sie sich den?
Also zum einen, weil es damit was zu tun hat, dass ich mein Leben, mein Schicksal, mein Glück selbst in die Hand nehmen kann. Das heißt, ich kann etwas tun und etwas, was ich tun kann, ist, mich zurückzunehmen. Ich kann mich entschleunigen, ich kann wahrnehmen. Und das kann etwas sehr, sehr Lustvolles, sehr, sehr Schönes, sehr Angenehmes, sehr Entspannendes sein. Und im Grunde ist das ja auch erstmal sehr, sehr simpel und sehr einfach. Man muss dazu überhaupt nicht was mit Religion zu tun haben, nicht mit Philosophie, sondern mit dem Atmen anfangen. Wie atme ich ein, wie atme ich aus? Und das ist das Schöne, dass es so einfach ist. Und deshalb ist es noch lange nicht schlecht. Und auch wenn viele das jetzt toll finden, heißt noch lange nicht, dass da nichts dahinter ist. Die Frage ist halt, was man daraus macht. Und ich denke, die Kehrseite...
Richtig zu atmen, ich provoziere mal ein bisschen.
Ja, gerne.
Das ist noch nicht der Sinn des Lebens, ne?
Tja, da müsste man sich fragen, was ist jetzt der Sinn des Lebens? Also wenn ich jetzt mal den Sinn des Lebens als etwas beschreiben würde, was heißt das Leben selbst, einfach da zu sein, würde ich sagen, dass bewusste Ein- und Ausatmen ein Teil davon ist und dazu beitragen kann, zu Dingen zum Beispiel mehr die Sachen wahrzunehmen, wertzuschätzen, dankbarer zu sein, dem Leben mehr Raum zu geben. Vielleicht auch mehr ein paar Jahre, kann auch sein, aber auf jeden Fall mehr Raum. Und deshalb würde ich schon sagen, dass es was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Die Kehrseite, da glaube ich, müsste oder kann man drauf gucken, ist, dass es was mit einer Genusssucht zu tun hat. Und das Prinzip des Mindfulness oder des Bewusstsein, muss ja nicht mal achtsam sein, nicht immer achtsam sagen, ist ja eigentlich ein anderes. Es ist offen zu sein. Offen eben auch für das Leid, für das Scheitern, für das Unwohlsein, für das Unglück, für den Schmerz. Und man kann ja Achtsamkeit verstehen, wie man möchte, aber wenn man es so versteht, dass es einem dann besser gehen muss, dann ist es eigentlich nicht in dem Sinne, was damit gemeint ist. Und man kann ja auch sagen, naja, wenn ich jetzt total schnell mit dem Motorrad über die Autobahn rase, mit 260 bin ich ganz im Hier und Jetzt. Das mag schon sein, aber es hat mit Aufmerksamkeit vielleicht was zu tun, dass ich keinen Unfall baue, aber mit Achtsamkeit hat es nichts zu tun. Denn ich öffne mich nicht dem, was allem geschieht. Ich bin vollkommen auf einen Punkt nur fixiert, sondern ich will etwas erreichen. Und das formuliert, finde ich, Meister Eckhart sehr schön, aber auch der Buddhismus und auch Achtsamkeitsrichtung. So wie das Wollen zu einem Zwang wird, dann ist die Achtsamkeit eigentlich dahin. Mhm. Und dieser, ich sage vielleicht mal so Hedonismus, dieses lustvolle, jetzt im Hier und Jetzt ganz schnell ganz viel erleben, dahin läuft das so ein bisschen. Mhm. Und damit hat es eigentlich nichts zu tun. Es ist etwas, was einen öffnet.
Ich will vielleicht auch mal was Persönliches gerade von mir einbauen. Ich habe mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht und meine Erfahrung war jetzt nicht so positiv, woran das auch immer gelegen haben mag. Mich hat das irgendwann furchtbar genervt, dass ständig in allem das Gute gesucht und entdeckt wurde, dass die Ecken und Kanten im Leben abgeschliffen wurden und man für alles immer und überall Verständnis aufbringen soll. Und ich habe mich gefragt, macht mich das wirklich toleranter, offener oder ist das nur ein Alibi, sich aus allem heraushalten zu können? Also wann wird aus Offenheit Haltungslosigkeit?
Darf ich denn dazu sagen, das kann ich gut verstehen? Oder machst du das noch wütender, wenn ich jetzt sage, dass ich das verstehe?
Das ging klar.
Erklären Sie es mir. Dass jeder sagt, das kann ich gut verstehen. Ich weiß, das nervt. Ja, vielleicht. Ich glaube, es hat auch was mit der Sucht nach Kontrolle zu tun. Und gerade in unserer sehr komplexen Welt haben wir viele Menschen ein großes Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten oder wieder zu gewinnen. Und wenn ich mich hinsetze und atme, dann habe ich schon das Gefühl, ich habe wieder eine gewisse Kontrolle über das Leben. Mhm. Und das stimmt ja auch in gewisser Weise. Es ist ein gewisser geschützter Raum und ich mache nichts anderes als atmen. Ich brauche jetzt nicht die Nachrichten verstehen. Ich muss nicht verstehen, warum es Krieg gibt und mit Corona und all das. Ich glaube, daraus ist auch ein ganz tiefes Bedürfnis, zu vereinfachen die Welt und auf die Basics zurückzukommen. Aber wenn es dann zur Ideologie wird, dann ja, ist eigentlich nicht das gemeint.
Ideologie?
Ja.
Sogar?
Natürlich. Also in jeder Bewegung steckt die Gefahr einer Ideologie, genauso in der Achtsamkeitsbewegung. Also wer nicht achtsam ist, hat verloren. Das ist eine Ideologie.
Die Schriftstellerin Julie C., die ja nicht weit übrigens von Ihnen zu Hause ist, meint, wir beschäftigen uns nicht zu wenig mit uns selbst, sondern zu viel. Im Endeffekt kreisen wir immer mehr um uns selbst, Klammer auf, und ein bisschen schuld daran ist auch diese Achtsamkeitsbewegung. Ist der kleine Buddha in Wahrheit ein kleiner Egoist? Sehen Sie die Gefahr?
Wer ist denn der kleine Buddha?
Der Buddha?
Der Ratgeber aus Fernost im Zweifelsfall. Naja, also ich denke, da hat sie schon recht. Also dieses um sich selbst kreisen, da müsste ich mich natürlich fragen, was ist das Selbst und was mache ich mit dem Selbst? Wenn das Selbst sich dadurch verstärkt und immer mehr trennt, wahrscheinlich meint sie das, sich zu lösen und in einen Eskapismus, in eine Weltflucht zu münden, würde ich ihr vollkommen recht geben. Aber das ist eben nicht damit gemeint. Also im Gegenteil, die Verbindung und die Offenheit, soweit ich es psychisch und physisch aushalte, muss einfach auch sehen, dass manche Menschen sehr überfordert sind. Aber eigentlich in Kontakt zu treten mit anderen Wesen, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen, offen zu sein, ist eigentlich nicht um sich selbst zu kreisen. Das kann punktuell notwendig sein. Die Frage ist, was ist das Selbst? Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Selbst die Geschichte meiner Existenz ist, die ich dann pflege und immer erweitere, wenn ich mich darin verliere und den Bezug zu anderen Menschen, anderen Wesen verliere, dann würde ich ihr vollkommen recht geben. Ist aber eigentlich nicht das Konzept des Mindfulness.
Mhm. Wann haben Sie persönlich entschieden, sich zum Achtsamkeitstrainer ausbilden zu lassen? Gab es da einen Punkt, ein Ereignis in Ihrem Leben, das Sie dahin geführt hat?
Nein, das ist im Laufe der Jahre oder vielleicht Jahrzehnte gewachsen. Das war dann eben noch so irgendwie, und das ist auch nie zu Ende. Ich meine, man hat dann vielleicht so einen Schein in der Hand, aber ich meine, das hat für mich eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung, weil es ist ein Üben bis zum letzten Atemzug. Ja, man lernt dann gewisse Übungen und Techniken, das ist ja auch wichtig und ist auch schön, die man weitergeben kann. Aber letztendlich ist man damit nie fertig. Also von daher hat es für mich eigentlich keine Bedeutung.